Willkommen im Orbit. Heute dreht sich eine Stunde alles um Literatur. Mit von der Partie sind die literarischen Trabanten, Eva, der Alain, der Robert und ich, der Simon. Heute besprechen wir das Buch «Im Rausch der Stille» von Albert Sanchez Pignol. Es ist im 2002 unter dem Titel «La Belle Freda» erschienen und liegt seit dem 2006 in deutscher Übersetzung «Im Rausch der Stille» vor. Erschienen ist es im Fischer Verlag. «Im Rausch der Stille» ist das erste von zwei Romanen vom katalanischen Anthropolog und Schriftsteller Albert Sanchez Pignol. In seinen beiden Romanen spielen Spanien und der katalanische Regionalismus keine Rolle. Seine Protagonisten kommen in beiden Büchern aus dem englischen Sprachraum und es verschlägt sie in weltabgelegene, lebensfeindliche Regionen. Dort geraten sie in Kampf mit menschlichen Ungeheuer und damit in einen Mahlstrom von Hass, Grausamkeit und Blutrausch, aber auch von Zweifel und Liebe. Der Pignol thematisiert den Umgang mit Feindbildern. Ihn interessiert das Monströse im Mensch und das Menschliche im Monstrum. Im Rausch der Stille erzählt die Geschichte von einem irischen Freiheitskämpfer, wo am Ende der 20er Jahre vom Kampf und von den Menschen enttäuscht ist und beschließt, sich zurückzuziehen. Er nimmt eine auf ein Jahr befristete Stelle als Wetterbeobachter auf einer abgelegenen, winzigen Insel im Südatlantik an. Neben dem Häuschen vom Wetterbeobachter hat es auf der Insel noch einen unnützen, trotzigen Leuchtturm. Der wird von einem vermeintlich übergeschnappten, verwahrlosten Mensch bewohnt, am Batti Scafo. In der ersten Nacht vom Protagonist passiert Schauerliches. Ich lese die Stelle vor, aus dem Buch. Und zwar in der ersten Nacht passiert Folgendes. Im unteren Teil der Tür war eine Art Katzentürchen, ein rundes Loch, über dem eine kleine, bewegliche Klappe saß. Ein Arm kam dort herein, ein ganzer Arm, nackt und sehr lang. Mit zuckenden Bewegungen suchte er irgendetwas im Inneren, vielleicht das Schloss. Es war kein menschlicher Arm. Wenn die Petroleumlampe und das Feuer mit mir auch kein sehr helles Licht boten, waren am Ellbogen doch drei Knochen zu erkennen, viel kleiner und spitzer als menschliche. Kein Gramm Fett, reine Muskeln, Haifischhaut. Aber das Schlimmste war die Hand. Die Finger waren durch eine Schwimmhaut verbunden, die fast bis zu den Nägeln reichte. Und weiter? Ich konnte sie mehr ahnen als sehen. Sie waren ein Stück größer als ich und dünner, liefen in der Nähe des Hauses herum und besaßen die Geschmeidigkeit von Gazellen. Im Vollmond zeichneten sich die Umrisse ab. Sobald meine Augen sie entdeckten, verschwanden sie aus dem schmalen Blickwinkel, den mir das Fenster bot. Eines von ihnen bleibt stehen, bewegt den Kopf flink wie ein Kolibri, schreit, rennt, kommt wieder, ein paar andere gesellen sich zu ihm und ändern die Richtung. Wer weiß warum, das alles in Blitzesschnelle. Hinter mir hörte ich ein Krachen. Sie hatten die Scheiben des gegenüberliegenden Fensters zerschlagen. Die Folge, ich wurde vom Zuschauer zum Opfer. Heiliger Patrick, sie kamen ins Haus. Der Wetterbeobachter kämpft uns bis zum Umfallen die ganze Nacht gegen die fürchterlichen Mischwesen, halb Fisch, halb Mensch. Am nächsten Tag flüchtet sich der Ich-Erzähler zum derbeissigen, verschrobenen Batti Scafo in Leuchtturm. Der haust mit einem Mischwesen, ein weibliches Exemplar, das er Maskottchen nennt, im Leuchtturm. Das Maskottchen verrichtet einfache Arbeiten und muss am Battis sexuell zu Diensten stehen. Bald gewöhnt sich der Protagonist an die surreal anmutende Routine im Leuchtturm. In der Nacht verteidigen sich die beiden Insassen mit Feuer, Axt, Gewehr und Dynamit gegen die Horde von diesen tollwütigen Fischmenschenwesen oder Froschkerle, wie sie sie nennen. Und am Tag erholen sie sich von den nächtlichen Strapazen und verstärken Verteidigungsanlagen. Der Kampf ist aussichtslos und der Tod scheint nur eine Frage vor Zeit zu sein. Er hält die beiden physisch und psychisch aus. Während der Gaffo nur Verachtung und Hass auf Froschkerle verspürt, macht der Ich-Erzähler einen Gesinnungswandel durch. Zum einen erliegt er der eigentümlichen Schönheit und der Erotik vom Maskottchen. Eine obsessive, triebhafte Hassliebe verbindet ihn mit der Fischmenschfrau. Zum anderen kommt er in Kontakt mit den Kindern dieser Fischmenschen. Die Kinder sind arglos, verspielt und anhänglich. Es gelingt dem Wetterbeobachter, mit den Fischmenschen Frieden zu schliessen. Doch da verliert der unbelehrbare Buddy Scafford die Nerven, schießt wild um sich und der Krieg, der Reigen von Gewalt und Gegengewalt, fährt von neuem an. Der Buddy Scafford wird von den Mischmenschen zerfetzt. Der Roman endet düster. Am Ende trifft die verspätete Ablösung ein und findet im Leuchtturm vom Alkohol und Depressionen zerfressenen Protagonist. Der Kreis schließt sich. Der neue Wetterbeobachter wird zum frischen Kämpfer und der Protagonist zum ausbrennten Veteran im Leuchtturm. Das Buch «Im Rausch der Stille» ist eine seltsame Mischung zwischen Abenteuer und Horrorgeschichte. Was nicht primär um Unterhaltung geht, sondern um eine gesellschaftskritische Parabel. So. Das Buch bietet viel Kalt und Dynamit. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion mit der Eva, Robert und dem Alain, doch zuerst ein Stück Musik. Zurück im Orbit, zurück beim Leseohr, der literarische Stunde, jeden vierten Freitag im Monat. Wir haben «Im Rausch der Stille» von Albert Sanchez Pignol gelesen, eine Geschichte, in der der Ich-Erzähler auf einer irrwitzigen Insel im Atlantik einen erbarmungslosen, sinnlosen Krieg gegen Mischwesen, halb Mensch, halb Fisch führt. Ja, wir kommen zu unserer berühmt-berüchtigten Blitz-Kurzrunde, Befindlichkeitsrunde. Eva, Robert, Alain, wie hat euch das Buch gefallen? Jetzt haben wir doch gerade beim Robert an.
Gerade wohlfühlen tut man sich bei diesem Buch nicht. Also es geht einem schon ein bisschen kalter Rücken drauf. Es fängt eigentlich ganz schön an. Irgendwie quasi stellt sich vor, ein Wetterbeobachter ein Jahr lang auf einer einsamen Insel ist eigentlich noch irgendwie noch, ist etwas Schönes, eine schöne Vorstellung, aber dann kommt es irgendwie fast so krass wie in dem Film From Dusk Till Dawn. Es kommen die Froschmenschen und es hört einfach nicht auf. Also die Ecke einfach sich ins Zeug, und ist echt das ganze Buch schwer, schwingt die Angst mit, dass man jetzt irgendwie von diesen Froschmenschen gelüncht wird, und da wird es dann schon so ein bisschen unbehaglich. Also, aber super Buch.
Wie ist dir gegangen, Eva?
Ja, die das gehört haben, du hast am Anfang eine Stelle vorgelesen, und zwar dort, wo die Froschkerle oder die Fischmenschen zuerst mal auftauchen und ums Haus vom Wetterbeobachter, der ganz frisch auf der Insel ist, schleichen. Und ich habe die Stelle gelesen, wo ich auf einen der letzten Bus gewartet habe. Es war dunkel gewesen, es hat geregnet, weit und breit kein anderer Mensch, und der Bus ist nicht gekommen. Und ich lese und die Stelle kommt und mir ist also wirklich sehr, sehr geschmauch geworden. Es hat einen wahnsinnigen Effekt gehabt, die Stelle. Und ja, mit dem leichten Gruseln und mit dem genüsslichen leichten Gruseln, so muss man sagen, haben dann auch den Rest vom Buch gelesen.
Alain?
Ja, es ist mir wie ein rasanter Actionfilm reingekommen. Ich bin sehr positiv überrascht. Und was aber natürlich das Interessante an der Geschichte sind nicht die permanenten Angriffe und die Massaker, die so ein bisschen den Höhepunkt manifestieren, sondern ja, was eigentlich mit denen dann los ist, ein Jahr lang. Also muss ich das vorstellen, zwei Typen, die überhaupt nicht zueinander passen, müssen dann ein Jahr lang da ihren Leuchtturm gegenüber diesen schlüpfrigen Froschwesen abwehren, und das gibt eine spannende Dynamik.
Also das Buch ist angekommen. Ich möchte zuerst gerne mit euch über einen Handlungsstrang reden. Und fangen wir doch gerade mal beim Protagonist an. Was treibt er auf die Insel? Wieso kommt der, wieso nimmt er den Job an, wo eigentlich also ein völliger Scheissjob ist, oder?
Ja gut, also da kommt die ganze Vorgeschichte und da kommt der ganze politische Teil von dem Buch. Der Mann, der da sich für den sehr unwirtlichen Job bewirbt, der ist eigentlich ein Flüchtiger, ein Irlandkämpfer, der nach dem Ende von der Auseinandersetzungen eigentlich gar nicht weiss, für was er gekämpft hat. und nicht mehr dahinterstehen kann, hinter denen, die jetzt neu an der Macht sind. Und eigentlich findet, die ganze Kämpferei ist absurd gewesen, es hat sich überhaupt nicht gelohnt. Und bevor er sich da weiter verstricken lässt, hat er Reis ausgenommen. Also der hat ganz sicher seine Schlachten eigentlich schon hinter sich und die Hoffnungslosigkeit von einem Kampf auch schon eingesehen und hat eigentlich nur wollen weit weg von allen Menschen.
Und wie würde er ihn charakterlich beschreiben? Was ist das für ein Mensch?
Ja, der ist... Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber er ist irgendwie im Heimleben aufgewachsen oder so. Ist, also hat in seinem Leben mal eine feste Bezugspersönlichkeit gefunden, das war so ein Tutor gewesen, wo ihm so die wichtigen Sachen vom Leben beigebracht hat, genau anzuschauen, so ein bisschen offen sein für die Welt. Aber trotzdem, also was ist das für ein Charakter? Es ist jetzt noch ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ich kann jetzt die anderen Charaktere im Buch relativ besser, also es ist immer aus dem Blickwinkel von ihm natürlich beschrieben und dann ist es immer so schwierig, den Charakter wirklich feststellen. Also man lebt ja quasi so ein bisschen mit ihm, oder?
Ist er sympathisch gewesen, Alain?
Ja, durchaus. Also der hat ja, der hat jetzt tatsächlich so ein Institut, ist ja gross geworden in Irland, wo man sagt, dort wird so ein bisschen der Nachwuchs von der IRA erzogen und studiert dann, also wird dann Fachmann für Marine Logistik. Das ist, glaube ich, seine Bezeichnung, oder? Und darum tut er sich dann auch für den Job, glaube ich, in Amsterdam ist das, wo er sich für den Job bewirbt und er ist ja ausgeschrieben als Wetterbeobachter. Also ich meine, kann man eigentlich nicht ganz ernst nehmen, oder? Gut, er bewirbt sich dann und geht dann dort runter und das braucht sicher eine grössere Portion Mut, aber er macht eher den Eindruck, dass ich ein sachlicher Typ, wo dann ein Problem beim Schopf packt und wo aber auch emotional da sicher seine Qualitäten hat und das merkt man dann am Schluss vom Buch.
Und was für ein Eiland ist das? Das ist ja speziell. Also jetzt mir persönlich ist mir das recht eingefahren in der Beschreibung.
Das ist so eine Insel, die ist im Atlantik, im südlichen Atlantik, nahe vom Südpol eigentlich. Also, und das Spezielle an der Insel ist einerseits, dass sie einfach wirklich weiter weg von allen Routen, Seefahrerrouten liegt. Also, wenn man nicht drauf ist, dann wird man nie gefunden, wenn man das nicht bewusst, also, dort kann man sich verschollen. Was einmal. Und, das zweite ist so eine Insel, die sieht aus von oben wie ein L. So, hat so eine Bucht, wie gesagt, schon der Leuchtturm. Und ist sehr klein. Also, da hat man in einem halben Tag ist man da glaube ich rundherum gelaufen, oder noch weniger, in ein paar Stunden.
Wie hat die Naturbeschreibungen empfunden? Es kommt ja kommt auch zu wilden Kampfszenen, aber immer spielt die Natur eine gewisse Rolle, oder?
Ja, es hat einen Wald auf dieser Insel und viel Moos, wenn es mir recht ist. Und irgendwie ist das so ein bisschen Merli-Wald, also es ist ein dichter oder dichtes Gestrüpp auf alle Fälle. Es hat so ein bisschen... Ich habe bestimmt, dass es dann ab und zu mal neblig ist. Ist das für mich so eine ideale Fantasy-Kulisse?
Ja, und es ist ja am südlichen Polarkreis, also es wird richtig kalt im Winter. Also es schneit dann und tut die ganze Insel so mit Schnee überdecken und der Schnee bleibt dann eine Zeit lang. Und das ist noch speziell im Pazifik, wenn so eine Insel zugeschneit ist. Also es ist ganz immer ein unwegsames Gebiet, wo wieder oben gesagt hat, einfach drinnen mal zwei, drei Schiffe durch sind, aber der Leuchtturm eigentlich ist so ein bisschen Nonsens, der wird ja nicht mehr gebraucht.
Und dann kommt dann die Nacht, wo ich die Passage vorgelesen habe, wo dann plötzlich zuerst sieht er einen Arm und dann sieht er sie aussen vorbeihuschen und dann greifen die immer wütender, das ist sein an und er kann sich noch mit knapper Not kann er sich retten. Hat er die Wesen, die Froschkerle, die Fischmönche, die amphibischen Wesen, hat er die vorne gesehen? Hat er eine Vorstellung gehabt, wie die aussehen?
Ja, also ich habe mir die so ein bisschen vorgestellt, wie so silbige Gollums. Nackte Kerls mit langen Glieder und Zähnigen, null Fett und lange Finger und Schwimmhüte dazwischen. Und so ein bisschen... ja, etwas extrem Unmenschliches.
Und er flüchtet sich ja nachher in den Leuchtturm, oder? Der verspricht Sicherheit und der ist ja bewohnt von einem sehr speziellen Typ, von dem Gavobatis.
Das Spannende ist auch, wie er in den Leuchtturm reinkommt. Also der Gavobatis hat ihn ja zuerst gar nicht in seinen Leuchtturm nehmen, sondern hat ihn von dessen draussen bleiben. Und das Spannende ist auch, wie er eigentlich dort überhaupt den Zugang findet, oder? Und da ist es so, dass er das Froschmännli, Ibli, also das Froschweibli kidnappt. Und eigentlich etwas relativ Wichtiges, etwas, was am Gavobatis relativ wichtig ist, eigentlich kidnappt. Und so verschafft er sich eigentlich den Zugang zum Leuchtturm. Das ist schon mal recht, schon vor den Kopf gestoßen, aber was ist denn das? Also,
da wollte man gar nicht reinlassen.
Ja, genau.
Da wollte man gar nicht reinlassen. Da ist eigentlich nur noch etwas im Hinterzieht, dann eine Patrone. Aber was ist er für ein Typ?
Ja, das ist natürlich schwierig. Vielleicht müssen wir mal fragen, was könnte er für ein Typ gewesen sein? Wir müssen ja, dass unser Protagonist sich dann im Laufe des Jahres so ein bisschen leichte Veränderungen durchmacht. Wir wissen einfach gar nicht, was das mal für ein Typ gewesen ist, aber das ist ja mal ein Wetterbeobachter, erfahren wir dann am Schluss von der Geschichte, Wetterbeobachter gewesen und ist einfach dann völlig, in dieser Insel völlig strange geworden. Hat da die Geschichte mit dem weiblichen Froschwesen, eben, die Froschwesen sind gar nicht so fremd vom Mensch. Ich meine, auch das Weibli ist ja nicht so ein fremdes Wesen gewesen, sondern es hat ja sehr am Mensch noch so ein bisschen Ähnlichkeiten. Aber der Leuchtturm wird als mürrisch beschrieben und als zugeknöpft und sehr radikal in seiner Meinung und ein bisschen einfach gestrickt und so ein bisschen, ich sage, mit einfachen Problemlösungsstrategien, wo er sich da durchs Leben schlägt und am liebsten das ganze Pack da, die Froschmenschen, möchte die einem Tatsch in die Luft schiessen und so. Also, ist eigentlich so ein bisschen das perfekte Meeting von zwei unterschiedlichen Leuten und was man am Anfang das Gefühl hat, so, wenn du alleine bist auf einer Insel, ein Jahr lang, müsstest du eigentlich einen anderen auf die Insel mit offenen Armen empfangen. Und das irritiert, dass er das also nicht macht. Also, das ist eigentlich das Gegenteil der Fall.
Und er kommt so fast nächtlich zu wilden Kämpfen, was um Toten Leben geht. Und man hat schnell mal den Eindruck, dass der Kampf ist nicht zu gewinnen. Die sind mit dem Untergang geweiht. Wie ist euch das gegangen?
Ja, ich habe zwischendurch dann das Gefühl gehabt, das ist das, was sie am Leben behalten, der Kampf und den Tag durch ihre Verteidigungsstrategie, ihre Glassplitter, die sie überall ausstreuen, ihre Nägel, die sie einmauern, also die haben ja den Leuchtturm zu einer Festung umfunktioniert und haben sich Tag für Tag überlegt, wie sie ihre Verteidigung noch sicherer könnten machen. Und das ist das, was die beiden quasi, das ist das Ziel. Man hat ihnen von außen ein Ziel gegeben, da zu überleben und den Feind zu schlagen. Sie haben einen gemeinsamen Feind, darum sind sie auch auf dem gleichen Leuchtturm. Und das beschäftigt sie. Ich weiß nicht, was sie gemacht hätten, wenn sie keinen Feind gehabt hätten auf dieser Insel.
Und die Zeitspanne ist ein Jahr, oder? Dann weiss man, wie er abgelöst, oder? Und das ist als Leser wahrscheinlich die Hoffnung, dass er dort nachher abgeholt wird. Dann schon ein paar Mal, Menschen, Fisch, Weibli angesprochen. Zudem hat da der Batis Gaffo eine wilde Sexbeziehung, kann man sagen, oder Robert?
Ja, das ist schon eine wilde Sexbeziehung. Also das fängt ja so an, und das hast du vorher erzählt, mit dem, dass das quasi als Pfand ist er mit dem Weibli in den Leuchtturm gekommen. Und das Zweite, was dann auffällt, dass der Wetterbeobachter quartiert sich so im unteren Stock von dem Leuchtturm ein und der Batis Gaffo mit dieser Froschfrau lebt im oberen Stock. Und in der Nacht wird gekämpft und am Tag da wird Liebe gemacht. Also zwischen Gaffo und der Froschfrau. Und er ist am Anfang so ein bisschen vor den Kopf gestoßen und findet, also wie kann man nur, und also ist so ein bisschen eklige Geschichte und so. Bis sich das ja aber mit der Zeit dann auch so ein bisschen auf den Geschmack kommt.
So kann man das nachvollziehen, dass er plötzlich die unglaublich schön findet und der auch verfällt.
Vielleicht müssen wir mal ein halbes Jahr auf eine Insel und dann können wir es. Aber beim Lesen vom Buch natürlich nicht. Und die hat ja so eine Haut drin, wie eine Leiche. Das muss ganz kalt sein, oder? Ich glaube, das ist ja der Titel übersetzt vom Spanischen, also vom Katalanischen ins Deutsch, kalte Haut oder irgendwie sowas. Ja, und das schaudert einem. das ist, er beschreibt einmal das Froschwesen sehr genau, mal an anderen Stellen. Und eigentlich ist der so ein bisschen schauderhaft. So, wenn dich berührt, dann ist es doch glitschig, feucht, kalt, ist eher so ein bisschen komisch.
Das ist nicht eng erotisch, so die Szene, sieht das mit der rechten.
Ja, das hat aber auch mit der Macht zu. Also die ersten paar Mal ist es ja eher eine Vergewaltigung als wirklich leidenschaftlicher Sex. Die wird ja einfach genommen. Und ist auch ziemlich lange noch einfach das Maskottchen und wird nicht als eigenständiges Wesen angeschaut. Also es ist so ein Ding, es ist mir so ein bisschen vorgekommen wie so eine, ja, so eine Gummipuppe, wo per Zufall kann sie auch noch selber Wasser holen und irgendwie kochen und so. Aber mehr ist sie nicht.
Und hey, also so schade, wenn das mit ihm eine Wandlung stattfindet, oder? Irgendwie, aber wird man das wieder die irgendwie nimmt die Gestalt an, oder die gibt es eine Persönlichkeit oder nimmt die Persönlichkeit Konturen an nachher?
Was ist ihm passiert?
Mit dem Protagonisten Michelzähler, der ist ja langsam irgendwie sieht er eben plötzlich dann, dass es nicht einfach nur ungeheuer sind, sondern dass das,
ja. Also, es gibt so zwei Pole. Also, es gibt einen Protagonist, der versucht irgendwann mal, sich, diesen Wesen auf irgendeine Art anzunähern oder irgendwie verstehen, was die Motivation von diesen Wesen ist, wieso sie es immer angreift. Da finde ich ja sehr wahrscheinlich, verteidigen sie einfach ihre Inseln oder macht einfach verschiedene spekulative Geschichten aus. Und der Gaffo, der ist ganz klar, der findet einfach, die Wesen muss man rausrotten und dann ist Ruhe. Also es sind so wie die zwei Meinungen, die aneinander prallen. Das ist eigentlich, das ist jetzt kommt jetzt das Spannende vom Buch. Also das ist wie geht man mit so einem Konflikt oder mit so einem Konflikt, wo eigentlich gibt es da gar keine Sprache zwischen diesen Wesen und diesen Menschen. Also auch die Beziehung zwischen dem Weibli und diesen Mannen ist, wie du gesagt hast, eine Vergewaltigung. Das ist nicht irgendwie etwas Gegenseitiges. Also man kommt sich zwar ein bisschen näher, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie vernünftige Kommunikation eigentlich stattfindet.
Was die Wesen bei den Freunden, da kommt man nicht irgendwie, sieht man nicht dahinter, was ist das für eine Seele. Wenn es eher dahinter ist, oder alleinst du?
Nein. Also ich habe jetzt nichts dahinter gesehen, ich habe auch keine Entwicklung gesehen. Ich denke, es ist mehr so ein bisschen widerspiegelt so ein bisschen die Dark Side von diesen beiden Typen. So der schlechte Part. Also ich glaube nicht, dass dort das etwas positiv abzugewinnen gibt von dieser ganzen Geschichte. Das kann man nicht so vorstellen. Also ich habe es einfach so nicht gesehen.
Bei dem Wesen?
Nein, bei dem Wesen, ja. Es ist nicht irgendwie, man kann sagen, eine Beziehung, die da stattfindet, oder er holt es irgendwie raus. So, ist so, ja, er geht dann auch drüber, oder? Vielleicht mit weniger bösen Absichten, aber...
Ja, nein, also ich glaube, vom Seite vom Menschen her, also vom Wetterbeobachter her, passiert tatsächlich von der ursprünglichen Abscheu zum Hass, die Leidenschaft, also der wird ja dann irgendwann nichts anderes als geliebt werden von dem Weibli und bildet sich auch ein, dass er der Retter ist, weil doch der böse Gaffo sie nur benutzt und er ist jetzt der Ritter, der Retter und der ist ja total verknallt in die Frau und er hofft sich dann auch, dass sie genau für ihn das Gleiche empfindet und der geht dann mit seinem ganzen menschlichen Gefühl, wo er da in das Wesen interpretiert, der wird ja nonstop enttäuscht. Also er wird enttäuscht von dem weiblichen Wesen, wo dann am Schluss eben überhaupt keine Gefühlsregung zeigt, wo sie endlich können, ein Paar sein können. Und aber auch die Jungen von diesen Wesen, die so anhängliche Kinder sind. Und eben doch, nicht wie menschliche Kinder reagieren. Er bildet sich das ein, die Würde das und ist mit dieser Idee genauso verbohrt wie der Kaffee, der findet, nein, mit denen kann man überhaupt nicht diskutieren.
Da passt sich ein wunderbar die musikalische Stück, das ich vorgesehen habe, oder? Und zwar Utopia. Ja, die ganze die Beziehungen zu denen Froschwesen, die schlussendlich eine Utopie erweisen. Zurück im Orbit, zurück beim Leseohr, die literarische Stunde, jeden vierten Freitag im Monat, das diskutieren die Eva, der Robert, der Alain und ich, der Simon, der heute durch diese Sendung führt, durch das Buch durchführt, Und das Buch heisst «Im Rausch der Stille» von Albert Sanchez Pignol. Eine Insel im südlichen Atlantik und der Kampf um Leben und Tod mit amphibischen Wesen, halb Fisch, halb Mensch. Ja, wir sind mit in der Diskussion gewesen. Es hat einen Gesinnungswandel beim Ich-Erzähler stattgefunden. Ich habe gemerkt, die Ungeheuer, wo man dagegen kämpft, das sind gar keine Ungeheuer, sondern es sind ja Wesen mit der Existenzberechtigung, mit der Liebeseite. Und es geht ja von einem anderen Weg als Krieg, nicht dem, oder? Was für eine, Koexistenz, oder?
Ja, friedlicher als einfach gerade drei Stangen Dynamit zünden und alles in die Luft sprengen lassen. Sie machen dann den Versuch, so einen Gewehrkolben in den Sand hineinzustecken und dann so ein bisschen, so wie die weiße Fahne, mal so ein bisschen Waffenstillstand zu proklamieren. Und das ist einfach der Gewehrkolben, wo sie keine Munition mehr haben. Ist nicht ganz selbstlos, aber das zeigt dann schon mal Wirkung, oder?
Und die Angriffe hören dann eigentlich auf. Jetzt sind wir so auf der Ereignissebene gewesen. Und jetzt, was wollt ihr das Ganze? Was ist die Bedeutungsebene? Um was geht es dort?
In dem Buch.
Ja.
Also, ja, ich habe mir vor der Sendung habe mir überlegt, um was geht es eigentlich. Ich weiss nicht, ob man das Buch soll überinterpretieren mit was hat das jetzt mit der Ira zu tun oder was hat das jetzt mit also das ist quasi der Hintergrund von dem Wetterbeobachter. Ich habe es nicht herausgefunden, zum ehrlich sein. Ich habe verschiedene Ansätze, aber vielleicht haben die noch.
Wird ihm das immer eigentlich schon ein Goldtablett serviert?
Ja, es ist so goldig, dass man es fast nicht glaubt. Das ist so offensichtlich, so, dass man nicht kämpfen soll, sondern ein Gespräch suchen dass beide Seiten müssen entgegenkommen und Kompromiss machen. Und dann kann man das natürlich verbinden mit der Ira-Frage und da die Katalanen, das sind ja auch so ein bisschen Nationalisten, oder?
Nicht so krass, aber...
Eine kurze Korrektur, es geht nicht um die Ira hier im Buch, oder? Sondern es geht um 20er Jahre und es geht um die Unabhängigkeit von Irland, vom englischen Königreich, oder?
Aber die Ira spielt nicht am Anfang eine Rolle?
Nein, ist nicht die Ira, das ist in den 20er Jahren...
Aber es ein Organ... Also eine Gruppe,
und dass die Iren haben um ihre Unabhängigkeit gekämpft und haben die 1923, haben sie die nachher rüberkommen.
Also jedenfalls ist ja mal so eine Untergrundbewegung tätig, oder?
Genau, eben, und die Iren ist natürlich dann eben aus der ganzen Insel, aus dem Nordirland, ist nachher irisch geworden. Und das ist nachher der, aber das ist dann auch später in den 60er, 70er Jahren.
Genau, und dort kann man natürlich so ein bisschen die Message herauslesen, dass das eben nicht bringt, oder? Der Kampf im Untergrund und das Anwenden von Gewalt. Aber es ist dann halt auch ein bisschen einfach, oder, das mit dem symbolischen Gewehrkolben. Und dann kommen die Kinder und die spielen und dann durch das findet man dann den Zugang zu den Kriegswesen und so. Kann man auch so sehen, ist jetzt für mich nicht unbedingt das Highlight gewesen vom Buch.
Also ich glaube, er möchte eigentlich eher sagen, dass das gar nicht wirklich möglich ist, in dieser Konstellation oder so überhaupt irgendeine friedliche Lösung oder so. Sie, also er sagt, also auf Seite 5, Zitat, wir ähneln denen, die wir hassen, mehr als wir denken und deshalb glauben wir, dass wir denen, die wir lieben, nie ganz nahe sind. So ungefähr, zieht uns doch mehr inner an.
Ja, das sind immer so die bedeutungsschwangeren, schweren so Sätze, wo man denkt, oh, jetzt muss ich nachdenken. Und dann begreift man den ersten Satz, und dann, aber den Rest habe ich dann nicht mehr ganz begriffen. Oder? Und mir hat das Lustige gedacht, dass wenn man so die Rezensionen liest, oder, dass Literaturprofessoren mit dem auch nichts können anfangen können. Dort auch nicht irgendwie zu können, und das so ein bisschen als ich soll nachher fort, nachher schnell raussuchen, ist ein lustiger Begriff gewesen, einfach als, Verzierung, als eigentlich etwas, was völlig unnötig und sinnlos ist, oder? Das hat mich noch beruhigt, oder? Wenn man denkt, oh, ich verstehe den Satz jetzt nicht, oder?
Also, bezogen auf den Satz, oder bezogen auf das Ende mit dem Waffenstillstand.
Der ist zitiert worden, jetzt muss ich es gleich schnell raussuchen. Es kommt nachher, ich muss es nachher schieben. Aber Über die Ebene möchte ich noch reden. Es gibt jetzt die Ebene so vom Monster, oder, wo man muss bekämpfen vom Bösen. Ist es nicht noch eine weitere Bedeutungsebene?
Ja, ich denke, Monster ist einfach da unbekannt gleich Monster. Und je nachdem, wie man reagiert, provoziert man das sofort und es entsteht da der unselige Todeskampf. Also, ja. Also es geht ja in erster Linie um das Unheimliche, Unbekannte, wo man nicht damit gerechnet hat, wo in grossen Massen vorhanden ist und wo man jetzt einfach mal sowieso davon ausgeht, dass die einem ans Leben wollen.
Genau, und das ist doch die Brücke, der ist ein Anthropologe, oder? Hat sich mit fremden Kulturen auseinandergesetzt, hat sich auseinandergesetzt, wie die fremden Kulturen, wie die aufeinander los sind zum Teil, oder im Kolonialismus, wie die sind unterdrückt und kaputt gemacht worden, wie man die als böse und roh hat gesehen. Ist nicht da jetzt liegt da eine Bedeutung drin?
Ja, also Bedeutung ist sicher auch dort, also man erkennt die Wesen gar nicht, die tauchen nur die Nacht auf. Man weiß gar nicht wirklich, wie die aussieht. Man sieht sie, man kann sie nur mit dem Skiwerfer, kann man sie blenden. Und ich denke, die friedliche Begegnung fängt einmal durch die Kinder an. Also, sie kommen denen erstens mal näher und zweitens kommen dann auch die Erwachsenen. Eben, man muss sich eigentlich ja dann nur kennen und kennenlernen. Und dann ist das schon mal ein erster Schritt, oder? Wenn man sich kennt und einander näher steht, dann tut man sich wahrscheinlich weniger bekämpfen. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen der erste Schritt. Und das ist, das wird vermutlich ein bisschen die Bedeutung sein von dem Buch. Also, dass man sich eben einmal beim Tag begegnet, oder? Dass er nicht ängstlich ist und sich wieder in den Leuchtturm zurückzieht und dann anfängt zu ballern, oder? Weil der andere, der Patti, hat ja ständig nur einen Baller vom Leuchtturm oben, sondern dass halt dann beide einen Schritt machen, oder? Der Frosch weiss sich aus dem Wasser und er sägt dann nicht gerade in den Leuchtturm zurück und das ist vermutlich ein bisschen,
Aber es ist ein absurd, also.
Vom Prinzip her stimmt es natürlich ein bisschen, oder? Dass man oft ein bisschen Feindbilder aufbaut, oder? Man kennt sich gar nicht, man hat so in der Vorstellung, oder? Und dann müsste man das ein bisschen abbauen, oder?
Ja, aber es ist absurd von dem, sie wollen sich ja, also die Annäherungen, die sind immer quasi, dort sind sie immer noch irgendwo auf eine Art irgendwelche Tiere. Also es ist ja, es ist ja nicht eine Annäherung wie zwischen Mensch und Mensch, wo irgendwo das Verständnis da ist, was der andere kann sich ungefähr überlegen, was ich mir kann überlegen.
Also das müssen wir eben nicht.
Ja, das würde ja bedeuten, dass sie können ja definitiv nicht aus dem gleichen Kulturkreis, nur ob sie nicht können, die gleichen Gefühle hat, das ist nicht ausgeschlossen. Sie haben einfach nicht die gleichen ethischen und moralischen und vor allem nicht die gleichen Verhaltensweisen, was sie am Tag legen. Sie können sich gegenseitig überhaupt nicht deuten, was mit was gemeint ist.
Das ist nicht ein anderer Kulturkreis. Das sind irgendwelche Froschmenschen, die
genau weißt du das gar nicht,
Jeremy. Aber es gibt Sachen, die ähnlich sind. Ich meine, die Kinder, da gibt es eins von diesen Kindfroschwesen, wo extrem anhänglich ist. Wo sich an den Protagonisten anhängt, der mit dem spielen will. Das ist etwas sehr, uns sehr vertraut. Mit dem können wir, aus dem kann man ein bekanntes Gefühl abprüfen und weiss, da wird Zuneigung gesucht, da ist jemand, der offensichtlich Freundschaft sucht. Und dann gibt es wieder Reaktionen, die man nicht versteht, weil man eben einfach überhaupt keine Ahnung hat, wie die Wesen sind.
Ja, das ist etwas metaphorisch, etwas parabelhaft, oder? Und ich frage, für was steht jetzt die Parabel? Was sind jetzt die Ungeheuer? Eine andere Deutung wäre ja auch, es geht um das Ungeheuer in sich innen, oder? Um die irrationale Teil, um den, den man nicht kann fassen, um den, der vom Instinkt drin ist, oder? Das wäre eine andere Deutung. Also, ich weiß nicht, hat er die Überlegung auch gemacht?
Wieso geht denn der jetzt auf die Insel? Also ja. Das Flüchten, und man kommt von dem Regen drauf, also vom einen Krieg oder Konflikt her, quasi in den anderen rein, und es holt einem halt immer so wieder so ein bisschen ein. Also, man ist immer wieder vor dem gleichen Problem, also im Leben steht man immer vor dem gleichen Problem, bis man sie irgendwann mal löst.
Aber vielleicht müssen wir das eigene bekämpfen, oder? Bekriegen. Ja. Also, hätte ja die Sache, die werden ja selber am Schluss endlich streiten um, werden eigentlich sie beide zum Monster, und die Froschmenschen, hat man das Gefühl, dass sie, die tun sich human, oder die tun sich die kann man besser verstehen als die beiden Menschen, die einfach übergeschnappt sind, oder? und nur noch reflexartig töten.
Aber es ist existenziell, also es ist alles, es geht immer um Leben und Tod. Also, und ich glaube, irgendwie können sich alle Wesen auf dem Planeten fürs Leben entscheiden. Immer.
Nein, der Baptiste Gaffo am Schluss ja dann nicht.
Was ich lenke wohl die Zeit nicht, aber über was ich mit euch noch diskutiere, ist ja, was interessant ist, es werden Gefühle sehr genau beschrieben, ein Gefühl und so eine Extremsituation. Oder auch zum Beispiel die Beziehung zwischen Baptiste und Wetterbeobachter und Protagonist. Hat er so sehr fein gemacht empfunden, wie die Riss überkommt, wie die Fahrt verbröckeln, wie das beschrieben ist.
Ja, ich meine, total, es ist ja schon so, die Ausgangslage ist ja total prickelnd. Also jeden Abend der Angriff, sie können nicht schlafen zur Nacht, oder? Die Leute müssen einfach hochsensibel sein und einfach so ein Dopatsch mit einem, wo ein neu in die Situation hineingeraten ist, dass, ich meine, schon, dass die immer leuchten und die sind ja dort wie gefangen, dass sie das aushalten so lange. Also, erstaunlich, dass die ein Jahr so können zusammen. Und das finde ich, das wird schön aufgezeigt, oder? Man kommt sich nicht näher, obwohl man ein Jahr lang eng zusammengeschweißt ist auf einem Haufen, oder? Man macht sich eigentlich auch kaputt. Am Schluss haben sie sich ja gegenseitig kaputt gemacht, oder? Also, man hat sich, anstatt dass man sich irgendwie gegenseitig gestützt hat, haben sich komplett kaputt gemacht. Man ist innerlich total verwahrlost.
Und auch das tut jetzt gerade schön überleiten zum letzten Stück, das ich bringen. Im letzten Stück vor dem Abschluss und vor der Schlussrunde, und zwar von Radiohead, Nice Out. Zurück im Orbit, zurück beim Leseohr, die literarische Stunde, jeden vierten Freitag, das wäre ja noch, he? Aber das können wir sich ja mal überlegen, jeden vierten Freitag im Monat. Wir haben ein Buch gelesen, und zwar von Albert Sanchez-Pignol, Im Rausch der Stille, der verzweifelte Kampf auf einer einsamen Insel, mit im südlichen Atlantik, gegen Ungeheuer, die menschliche Züge tragen, wo man auch nicht nur einen tödlichen Kampf liefern kann, sondern nur einen Frieden möglich wäre. Und der Protagonist und der andere, auf der Insel ist, die ein paar friedliche Wochen verleben. Und dann fängt der Kampf wieder an und das Buch hört ganz düster auf. Also gibt es doch keinen Ausstieg aus Krieg, aus Konflikten.
Ja, es scheint, dass es so einfach dann doch nicht ist. Und dass wie viel sind es? Ja, 250 Seiten halt eben nicht lange zum Krux von der Menschheit zu beenden und da die Allerweltslösung zu präsentieren. Ja, ich denke, irgendwann sind die Leute da einfach durchgeknallt und dann geht es nicht mehr. Und der Punkt ist eben überschritten nach dem Frieden schon.
Du hast zu viel Geschirr verschlagen worden. Die haben zu wenig Ressourcen, die haben zu wenig Kraft.
Nein, ich glaube einfach zu viel. Viel Menschlichkeit ist verloren gegangen in dem Kampf auf diesen 250 Seiten.
Also ist nur Menschlichkeit verloren gegangen oder auch Frostlichkeit? Das würde mich jetzt noch.
Das kann ich nicht beurteilen, aber aus Seite der Menschlichkeit würde ich sagen, definitiv vielleicht Frostlichkeit auch. Auf jeden Fall viel frisch.
Eben, viel frisch. Menschen frisch sind ja irgendwie gestorben. Ich glaube. Eben, ich glaube, es braucht grundsätzlich für einen Frieden braucht es Verständnis und eine Kommunikation funktionierende, das Verständnis für den anderen, vom anderen seine Probleme. Ich meine, vielleicht ist das, haben die nur gekämpft wegen dem Weibli, vielleicht haben die nur ein Weibli und jetzt ist das abhanden gekommen, oder? Könnte auch sein, könnte auch Theorie sein, oder?
Also, wir haben die Gegenseite nicht verstanden, oder?
Ja, man
und
verstanden.
Wenn wir es jetzt auf Menschen übertragen, oder? Mit dir werden ja nicht so Kämpfe ausgedreht. Dann muss man sagen, einfach, man hat den Gegner, das Menschliche, hat es da gespürt, aber schlussendlich auch nicht erkennt, oder? Also der böse Russ, wo nur unsere Frauen holen will und uns auch vernichten und oder? Der böse X was, oder? Kannst du etwas anfangen mit so einer Deutung?
Ah, ja, das kann ich schon damit etwas anfangen. Ich kann dem schon folgen. Das hat auch jeder von euch recht. Das ist schon so. Die sind einfach, am Schluss sind sie auch nicht mehr fähig gewesen, um da, es ist ja dann ein neuer Kaufdienst, ein neuer Wetterbeobachter. Vielleicht macht es den besser. Wer weiß. Aber die anderen beiden sind ein bisschen verbraucht. Also der eine hat sich dann irgendwie, dann ja vor die Frosch-Leute angeworfen und der andere, der andere ist auch ein bisschen ausgeprägt, und nach einer vernünftigen, also irgendwann mal ist man einfach durchgerollt, oder? Und dann kommt man wahrscheinlich nicht mehr zu einer vernünftigen Lösung.
Aber es zeigt ja schon, dass die Sache nicht so einfach, also zeigt ja so ein bisschen die Konflikte, die wir haben, die immer wieder von neuem aufflammen und so ein bisschen vor sich hin lodern, dass es halt auch nicht ganz einfach ist. Vor allem, wenn man sich irgendwie nicht so bereit ist, richtig kennenzulernen.
Wo Musik gelaufen ist, haben wir noch kurz diskutiert und haben eigentlich alle ein bisschen gefunden, es ist zum Teil ein bisschen zu vieldeutig drin und ein bisschen das probiert, fast ein bisschen zu penetrant versucht, überzubringen. Also wir würden so ohne Erklärung, wie wir das checken. Aber trotzdem hat das Buch funktioniert und ist spannend, sie zum Lesen.
Ja, grausam. Also es funktioniert auf eine brutale Art und Weise, wie irgendein Tarantino-Film funktioniert, dass man zwar vor lauter Blut fast nichts mehr sieht, aber irgendwie ist es spannend und man schaut bis am Schluss, oder man liest bis am Schluss.
Es ist Zeit für die Schlussrunde, Zeit für einen Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, was sie mit dem Buch sollen machen. Empfehlungen, die Empfehlungsrunde, alle.
Ja, es ist ein tolles Buch, wenn man zum Beispiel so auf eine einsame Insel geht, hahaha. Nein, es ist natürlich ein schönes Sommerbuch, wo man einfach liest und nicht gross muss irgendwelche schwierigen Gedanken zusammenhängen, nachhängen. Man kann es, oder? Es hat die Sendung gezeigt, aber man kann es einfach wie so als eben guten Film konsumieren und dann am nächsten Tag kommt dann so das nächste Buch in die Hand nehmen und dann ist das schon vergessen.
TV?
Ja, also es ist sicher angenehm, wenn einem die Sonne auf den Pelz scheint, also wenn man eben, wie gesagt, an einem verregneten Abend, den Abend spät auf den Bus wartet und weit und breit niemand ist, aber auch dann ist es spannend.
Robert?
Ja, ich würde das empfehlen, wohl eben gerade, wenn es dunkel ist. Also das muss man wirklich am Abend lesen. Ich bin gerade krank im Bett, als ich es gelesen habe. Vielleicht so ein Fieber, also in einem Fiebertraum rein. So in dieser Mischung kommt es auch ganz gut. Also es ist, macht dann vielleicht nur so die Unterscheidung zwischen der Realität und Fiktion und dann entfaltet das Buch seine ganze Wirkung und am nächsten Tag ist man kuriert.
Also es Buch für alle Lebenssituationen und alle Lebenslagen und für alle Alter. Ja, das war unsere Empfehlung, das war unsere Sendung, das war das literarische Quartett. Wir hören wieder voneinander in einem Monat, dann kommen wir mit einem neuen Buch und werden das wieder besprechen, zerreissen, loben und so weiter. Ja, wir verabschieden uns. Wir, das heisst der Robert, der Anna, Eva und ich, der Simon. Einen schönen Abend.